Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung, wo es um das gottgeweihte Leben geht, sagt Ihnen Andrea Marti. Schön, dass Sie heute mit uns unterwegs sind. Radio Maria möchte Ihnen anlässlich vom Jahr der Gottgeweihten die Richtung der Ordensleute näher bringen. Und heute sind wir mit der Schwester Maria Theresa Mohn vom Dominikanerinnenkloster in Gatzis im Gespräch. Und ich freue mich sehr, mehr über das Kloster, Gemeinschaft und ihre Berufung und natürlich die Spiritualität zu erfahren. Und so begrüße ich Sie, Schwester Maria Theresa, bei Radio Maria ganz herzlich.
Grüezi wohl.
Ja, Schwester Theresa, was hätten Sie gesagt, wo Sie Mädchen gewesen sind, wenn Ihnen jemand irgendwie gesagt hätte, du Theresa, du gehst einmal ins Kloster? Was hätten Sie gesagt, Schwester Theresa?
Also als Kind ist es für mich eigentlich nie eine Option gewesen, ins Kloster zu gehen. Für mich ist immer klar gewesen, dass ich einmal heiraten will, viele Kinder haben selber, da ich auch in einer Grossfamilie gross geworden bin und für mich das immer ein Ideal gewesen ist, das ich genossen habe und das ich schön gefunden habe.
Und trotzdem sind Sie jetzt im Kloster in Gatzis und Sie sind ganz zufrieden. Ich denke, mit der Berufungsgeschichte wird sicher auch sehr spannend sein, aber eingangs wäre es spannend zu erfahren, was verbirgt sich hinter diesen Klostermauern und wie sind die entstanden?
Ja, unser Kloster ist eigentlich ziemlich alt, also der Bau selber nicht, aber das Kloster hat schon seit dem 8. Jahrhundert existiert in Gatzis. Nicht immer an demselben Ort, wo sie jetzt ist, aber also es hat immer ein Kloster seit dem 8. Jahrhundert schon da gegeben in Gatzis. Und Dominikanerinnen sind erst, ja, dass der Dominikus ja erst im 12. Jahrhundert gelebt hat, sind natürlich da noch nicht Dominikanerinnen gewesen, sondern einfach, man sagt so edle Frauen, also wir sind ja eine Burggegend, also es hat viele Burgen. Und von dort her ist das Kloster dann von denen eigentlich belebt worden. Und es hat verschiedene Gemeinschaften vorher schon da innen gelebt mit dem Kloster. Und 1647 sagt man, dass von Bludenz her die erste Dominikanerin da hingekommen ist, um das Kloster neu zu gründen, weil es eigentlich nicht mehr belebt war. Und seit dort her sind wir eigentlich da Dominikanerinnen. Seit dort her leben eigentlich immer auch Dominikanerinnen da in unserem Kloster. Und unser Kloster ist nicht alt, weil es auch drei Brände überlebt, also zerstört worden sind und immer wieder neu aufgebaut worden hat, werden müssen. Und seit dort sind wir ja, eigentlich ein neues Kloster und mitten im Dorf, also was auch eigentlich schön ist. Vorher sagt man, dass es eher abgelegen war. Ja, das ist so ein bisschen geschichtlich. Und was ich einfach noch dazu kann sagen kann, dass wir im Moment in unserem Kloster 43 Schwestern leben und 5 leben jetzt in Bludenz zur Wiederbelebung von dem Kloster, wo wir auch gefragt worden sind, ob wir dort wieder würden kommen, gerade auch, weil es mit der Geschichte eine Verbindung ist. Und jetzt leben dort eigentlich auch 5 Schwestern von uns. Also wir sagen so, es sei ein bisschen eine Filiale von uns, aber es gehört eigentlich zu uns. Ja, das ist so ein bisschen geschichtlich von unserem Kloster, wie es entstanden ist. Und was wir in Gatzis selber noch haben, ist eine Schule für das Brückenangebot für junge Menschen, die noch im Beruf rein, also früher hat es 10 Schuljahr geheißen, heute heisst es halt Brückenangebot. Ja, wo wir auch sehen, dass so ein bisschen die Zahl der Schülerinnen zurückgegangen ist, so haben wir dann auch uns ein bisschen versucht umzuhören, was ist auch für was in dieser Zeit gefragt ist, was gesucht ist. Also wir können eine Antwort geben auf dieser Zeit und merken auch immer mehr, auch jetzt sind wir auf der Erwachsenenbildung noch, Fremdsprachige, Deutsch für Fremdsprachige. Was wir jetzt neu haben, ist jugendliche Asylsuchende, die unbegleitet sind, die allein da auf der Flucht sind, ohne Eltern. Das Mädchen haben wir jetzt in unser Internat aufgenommen und sind da dran, sie eingliedern in unsere Gesellschaft, in unsere, ja, dass sie eigentlich mal die Möglichkeit haben, im Beruf zu kommen. Das ist im Moment das, was wir ein bisschen machen. Und ich selber bin im Gasthaus, wir haben im Kloster selber noch ein Gasthaus. Ja, da bin ich einfach vor allem in der Reinigung ein bisschen tätig, mit den Leuten im Gespräch, die Fragen haben. Und neu bin ich jetzt ein bisschen dran, der Jugendarbeit wie aus dem Kloster. Das ist jetzt so das, was ich im Moment mache. Und was mir anbietet, auch Gespräche. Also wir haben viele Menschen, die immer wieder auch Gespräche und die Probleme haben auch in ihrem Leben und eine Antwort suchen auf etwas. Oder für das wollen wir eigentlich auch immer mehr da sein. Also haben auch Schwestern, die Gespräche anbieten oder auch sie begleiten. Das sind so kleine Aufgaben von uns.
Wie kann man sich jetzt das Kloster vorstellen? Also gibt es da irgendwie ein Gasthaus, das Sie vorher erwähnt haben, wo man etwas trinken kann? Gibt es eine Kirche, eine Kapelle? Können Sie hier ein kurzes Porträt machen?
Was wir haben, sind eigentlich nicht ein Gasthaus, wie man es draussen vielleicht vorstellt, sondern es ist einfach einen Speissaal. Wir haben 14 Zimmer zum Übernachten mit 21 Betten. Also so ein kleines Gasthaus, wo Leute kommen, die die Stille suchen. Es gibt auch Leute, die einfach bei uns mal Ferien machen. Ja, das sind so die Sachen vom Gasthaus, also das, was wir im Moment anbieten. Das hat auch Kurse, die kommen zu uns. Dann haben wir eine kleine Kapelle, eine Klosterkapelle, die ist nicht sehr gross. Einfach für unsere Gemeinschaft und für die Leute, die aussen dran in die Messe kommen. Wir haben aber auch gerade als Kloster angebaut, Pfarrkirche. Was aber nicht wir betreuen, sondern da haben wir nochmal einen Pfarrer für die Pfarrgemeinde. Wir haben einen eigenen Spiritual, der uns Messe liest. Das ist natürlich nochmal, von dem her sind wir getrennt mit der Pfarrei. Aber versuchen auch gleich immer wieder Angebote zusammen zu machen. Also, dass wir mal singen bei Hochfest in der Pfarrei, Vigilien, für die Vorbereitung auf Weihnachten und Fastenzeit anbietet. Das sind so ein bisschen, ja, das ist das, was wir, und eben einfach der grosse Teil vom Kloster ist Klausur, wo die Schwestern wohnen.
Gibt es spezielle Anlässe, die ihr anbietet, Schwester Teresa?
Wir haben eine Schwester, die bietet im Moment so stille Tage an, zum Einführung ins Gebet, in Betrachtens Gebet, vor allem Bibelbetrachtung, weil uns Dominikaner das Wort Gottes sehr wichtig ist. Das ist etwas, wo wir selber auch versuchen zu leben, jeden Tag auch aus der Heiligen Schrift zu lesen und zu betrachten. Das ist, versuchen wir auch den Menschen näher zu bringen. Und so vor allem auch Gespräche, also Schwestern, die vorbereiten, also sich logotherapeutisch natürlich das Gespräch anbieten. Aber auch eben geistliche Begleitung. Wir haben selber noch nicht viel Angebot für Kurs, sondern es sind eher Anfragen von außen, die fragen, ob sie bei uns Kurs machen dürfen. Da sind wir vielleicht noch dran, also auch immer wieder zu suchen, was wir jetzt machen sollen. Ich bin dran, für Jugendwochenende anzubieten, vielleicht auch mal wieder Exerzitien für junge Menschen. Ja, da bin ich eher ein bisschen noch am Suchen selber auch und am Aufbauen.
Spannend. Jetzt haben Sie erwähnt, Schwester Teresa, Gespräche, also dass Sie eine Art Seelsorge machen. Schule, tun Sie da auch unterrichten?
Es hat ein paar Schwestern, die in der Schule arbeiten, die auch in der Schule wohnen, weil wir ein Internat haben. Ja, das wird ja, natürlich auch immer mehr von Auswärtigen betreut, aber die Schule selber ist noch von uns geleitet. Und wir sind etwa 6-7 Schwestern, die noch in der Schule tätig sind.
Und dann haben wir eben das Gasthaus und Gäste von extern mit Kurs.
Genau.
Was ist sonst noch neben dem, was schon sehr viel ist? Also Sie mit 38 Schwestern, also 5 sind ja in Bludenz und bei euch oben wären dann 38.
Was Nein, sind die? 43.
43?
Und 5, okay. Ja, 43 und 5 im Bludenz. Gesamthaft sind wir 48 Schwestern.
Okay, das ist ja schon ein riesiges Aufgabengebiet. Habt ihr zusätzlich noch einen Auftrag, den ihr erfüllen könnt, Schwester Teresa?
Ja, also sicher, was wichtig ist, ist auch immer das Gebet für uns. Also, dass wir auch Gebetsanliegen von außen immer wieder auch entgegennehmen. Und dann haben wir auch Schwestern, die früher, also das ist jetzt, eine arbeitet noch im Heim, im Altersheim unten. Einfach auch Betreuung von den alten Schwestern. Dann haben wir auch eine Schwester, die ein bisschen schaut für, also einfach so seelsorglich auch die alten Leute die Kommunion bringt, also so im Spital zum Teil. Oder eine Palliativbetreuung haben wir auch noch gehabt. Das sind so ein bisschen die Sachen, die wir von uns vom Kloster aus machen.
Mhm. Wie sieht bei Ihnen so ein Alltag aus?
Ja, wir stehen am Morgen um 5:30 auf und haben lautes das Morgengebet um 6 Uhr gemeinsam. Dann haben wir die anschliessende Heilige Messe. Dann ist Frühstück. Dann haben wir für die, wo es noch geht, eben, da müssen wir immer auch ein bisschen schauen, weil die, die in die Schule müssen, können da nicht immer dabei sein. Und die, die im Gasthaus sind, haben wir Rosenkranzgebet, was für uns immer jeden Tag dazugehört. Auch von der Spiritualität her ist der Rosenkranz für uns Dominikaner sehr wichtig. Wir tragen dann auch immer an unserer Tracht. Dann haben wir für die, wo es geht, eine Stunde stilles Gebet, also für jeden persönlich. Das ist auch, schaut jede Schwester, wie sie es kann im Tag einbauen. Dann ist die Arbeitszeit bis um 12 Uhr. 12 Uhr haben wir Mittagsgebet, also Mittagshore, das Text, wo wir auch wieder versuchen, gemeinsam zu beten in der Kapelle. Und dann ist Mittagessen. Und bis um 2 ist dann Mittagspause, also da eben so, wie sie die kann. Und um 2 ist wieder Arbeitszeit, wo man auch immer schaut, dass man auch in der Stille arbeitet, wenn es geht. Das kommt auch immer auf den Aufgabenbereich drauf an.
Und Ihren Aufgabenbereich, können Sie Ihre
Der ist im Gasthaus selber. Ja, und da bin ich meistens in der Reinigung. Oder, also Reinigung von den Zimmern ist oft und Betreuung von der, die angestellt ist. Also einfach ihren auch Aufgaben zuzuteilen. Reinigung von Kloster, also wirklich einfach bei der Reinigung vor allem. Und eben, wenn ich so Vorbereitung für die Jugendarbeit, ich mache auch, was ich jetzt neu gemacht habe mit einer Schwester zusammen, ist in der Homepage immer ein Monatsimpuls, also ein Impuls für den Monat. Das habe ich dieses Jahr angefangen, dass man einfach immer für die, die mal vielleicht einen Anstoss wollen, etwas für das geistliche Leben, das haben wir einen Impuls angefangen, da kann man in der Homepage schauen, lesen. Das sind so Sachen, die ich dann auch mache, Vorbereitung für die Jugendwochenende. Was für mich auch immer noch dran ist, und das ist eben bei uns Dominikaner auch, gehört auch zu der Spiritualität, ist auch das Studium, also mal etwas lesen, geistiges Lesen, gerade um es etwas auch weiterzugeben. Das gehört alles eigentlich auch in den Alltag rein, neben dem Gebet. Also ja, das ist für uns auch noch wichtig. Das mache ich einfach in der Zeit, wo die Arbeitszeit ist. Und am Abend ist dann einfach eigentlich Schlussgebet, also die Festbrunn komplett mit einer Salveprozession, wo auch in unserer Spiritualität sehr wichtig ist. Und dann Abendruhe.
Kommen wir, bevor wir schlafen, den Segen über von der Frau Mutter?
Bei uns ist bei der Salveprozession gibt es am Schluss ist nicht die Priorin selber, sondern die, die einfach das Amt hat vom Vorbeten. Wir haben einen kleinen Brauch, also wir haben einen Brauch, wenn wir fortgehen aus dem Kloster für einen Dienst, für eine Aufgabe, dass man am Morgen kann den Segen holen bei der Priorin. Weil wir sagen, weil wir für die Verkündigung auch immer rausgehen und eigentlich wissen, wir vertreten die Gemeinschaft draussen und die Gemeinschaft betet für uns, wo im Kloster zurückbleibt. Das ist so ein bisschen, was wir haben.
Schwester Teresa, die Jugend liegt Ihnen sehr stark am Herzen. Wieso? Was ist der Hintergrund?
Ja, die Jugendlichen haben, sagen wir mal, auch so ein bisschen frisches Leben in sich. Also sprudeln sie auch. Was mich immer fasziniert, sie haben auch immer Ideal, also sie streben immer schon auch ein Ideal an oder haben träumen auch von etwas Grossem noch, wo wir vielleicht zum Teil die Eltern verlieren, also je älter man wird, vielleicht auch ein bisschen verliert, weil man enttäuscht wird. Und das ist in den Jugendlichen noch sehr drin. Und das ist auch für mich immer wieder ein Anliegen, das zu stärken und also zu fördern, weil ich glaube, dass das Grosse auch immer wieder auf Gott hinweist. Und ja, sie haben noch Freude auch in sich, etwas zu wagen, etwas auch zu riskieren. Und Ja, wo mich auch selber immer wieder ansteckt und auch immer wieder ermutigt, nicht aufzugeben, wenn es vielleicht eben mal nicht nach den Vorstellungen oder nach dem läuft, wie ich es mir denke. Und sie geben mir auch immer wieder die neue Kraft, weiterzugehen und daran zu glauben, dass eben Gott Grosses wird wirken. Und sie verkörpern das auch und denken, das sind auch unsere Zukunft von unserer Gesellschaft auch immer wieder. Das hat manchmal auch der Papst Johannes Paul in den Weltjugendtag betont. Und das hat mich immer wieder auch getroffen, weil ich denke, ja, das vergessen wir oft.
Mhm. Weltjugendtag, ein gutes Stichwort. Schwester Teresa, Sie gehen regelmässig an die Tagungen. Wo liegt die Motivation, dass Sie an die Weltjugendtage gehen? Und haben Sie eine Aufgabe, eine Verantwortung, die Sie übernehmen in diesen Tagen?
Ja, ich bin an den Weltjugendtag gekommen. Ich bin in unserer Pfarrei durch das Neokatechumenat, im Neokatechumenat gewesen. Und dadurch bin ich das erste Mal an den Weltjugendtag gekommen. Was für mich sehr wichtig war, ist, mal auszubrechen, auch aus der kleinen Struktur der Pfarrei. Also, dass man die Weltkirche lernt kennen, das ist für mich sehr wichtig gewesen, weil es weitet den Blick, es weitet auch das Herz. Man bleibt nicht in seiner Welt stehen. Das ist für mich sehr wichtig gewesen, damit ich ja, einfach auch eben weiter sehe und nicht nur meine Welt und meine Pfarrei, sondern die Weltkirche, was ja eigentlich größere Dimension auch ist. Und das ist für mich irgendwie etwas, was mich fasziniert hat, weil ja, man sieht, lernt andere Kultur und andere Welt wirklich auch kennen und auch das Gebet wird weiter. Also man betet ja dann auch für die, die halt eben weiter weg sind und weiss, man gehört zu denen und die Familie wird grösser. Und das ist etwas, was mich heute noch fasziniert und wo ich immer wieder auch mit dranbleibe, dass ich nicht bei unserer Kirche stehen bleibe, sondern die Kirche von der Welt gesehen. Und Aufgaben selber habe ich selber nie übernommen. Was bei den Weltjugendtagen, was ich sehr merken und schätze, auch die Jungen suchen immer wieder aufs Gespräch mit uns Ordensleuten. Sie haben das Bedürfnis, auch uns kennenzulernen. Unsere Präsenz ist dadurch immer sehr wichtig. Und so habe ich auch immer gute Gespräche mit Jugendlichen und kann Anteil nehmen an ihren Anliegen, Sorgen. Ja, das, denke ich, ist immer wieder auch die Begleitung, die dann auch einfach dazukommt von jungen Menschen, wo sie eben immer mehr suchen, weil die Welt immer mehr orientierungslos auch ist. Und das merkt man eigentlich schon auch immer mehr, dass die Jungen jemanden suchen, wo sie ja vertreten, auch über ihre Probleme und offen vertreten.
Veränderungen haben Sie angesprochen gehabt. Und ich kann mir vorstellen, auch bei euch in der Gemeinschaft hat es in den letzten Jahren Veränderungen, Anpassungen geben. Wie sieht das aus? Also seit Sie jetzt bei den Dominikanerinnen sind, was hat sich verändert während dieser Zeit, Schwester Teresa?
Ja, ich denke, wir versuchen immer mehr zu hören, was sind die Anliegen, was kommt an uns an, was für nicht. Dann auch immer mehr der Austausch auch in der Gemeinschaft vom Glauben. Also wo wir auch lernen, offen darüber auch zu reden, über die eigene Berufung, auch von den älteren Schwestern zu erfahren, über ihren Glauben, wie leben sie den und auch die Weisheit. Also das merke ich, das wird immer mehr auch darüber geredet und das ist auch eine sehr Bereicherung, was ich erfahren darf. Ja, ich denke auch, eben die Aufgaben ändern sich immer wieder mehr. Also wir versuchen uns, äußerlich sieht es zwar aus, dass wir uns mehr zurückziehen, weil die Aufgaben, also wir hatten Kindergärtnerinnen, die gearbeitet haben, außerhalb des Klosters. Wir hatten eben Schwestern im Altersheim, die auch wieder zurückgekommen sind. Aber irgendwie habe ich gleich das Gefühl, das Kloster öffnet sich also mehr einfach auch für die Anliegen wieder von außen. Wir versuchen uns eben auch eine Antwort zu suchen, wie können wir auch für die Jungen da sind wieder neu. Ja, das sind so die Änderungen, die es gibt, also die wir auch suchen. Ich denke, es ist immer wieder ein Suchen und ein Herausfinden, was sind Nöte und was sind die Anfragen von der Welt an uns. Das denke ich, das versuchen wir immer hellhöriger auch zu werden.
Jetzt nächstes Jahr feiert ihr ja das Jubiläum. Was erwartet Sie oder was habt ihr angedacht?
Ja, das ist vor allem, also von der Gründung her ist das 1215, ist die Gründung der Predigerbrüder gewesen. Und die feiern vor allem dann ihre, natürlich das Jubiläum. Und die Schwestern sind eigentlich früher gegründet worden. Also wir haben schon mal ein Jubiläum in dem Sinne auch noch gefeiert. Ja, ich habe noch mal so ein bisschen für mich auch nachgedacht, was ist die Aufgabe heute von den Dominikanern und oder ja, und das ist ja die Verkündigung vom Wort Gottes eigentlich, also es ist immer mehr ein Anliegen. Oder es war immer ein Anliegen vom Vater Dominikus, also dem Heiligen, dem Gründer. Und dass wir das sicher, dass Dominikaner immer wieder auch den Mut haben zu verkünden durch unser Leben. Es muss ja nicht immer gerade eine Predigt sein, aber was vielleicht jetzt bei den Brüdern viel stärker ist. Aber dass wir wieder schauen, wo, wie verkünden wir, wo verkünden wir, wo sind wir präsent. Ja, und auch wieder uns versuchen, den Leuten zu zeigen, wir sind, also ja, es gibt etwas Grosses. Also es gibt, wie soll ich sagen, einen Schatz auch, den wir geben wollen, euch schenken, nicht, weil wir wissen, dass es wertvoll ist. Und da hoffe ich, dass wieder, ja, dass wir da uns wieder einen Weg finden, wie verkünden wir. Wie bringen wir Gott in diese Welt hinein wieder neu? Das, denke ich, ist sicher nächstes Jahr wieder auch eine Frage. Und der Papst Franziskus hat, glaube ich, immer wieder betont, dass wir an die Ursprünge zurück sollen, wieder neu. Was ist am Dominikus, Vater Dominikus, sein Anliegen gewesen? Was hat er wollen? Und das, glaube ich, ist nicht veraltet, sondern dass eben Gott in diese Welt hineinzubringen, das ist immer wieder modern. Schön. Und das ist sicher auch das, was wir wieder suchen, die nächsten Jahre. Wo der Orden auch wieder schaut, wo sind wir präsent, wie können wir das umsetzen.
Und wann feiert ihr das Jubiläum?
Also der Anfang ist am 8. Dezember, also am Fest von dem unbefleckten Empfängnis, was eigentlich noch schön ist. Also Maria, wo in unserem Orden sehr wichtig ist. Man sagt ja, dass Maria darum gebeten hätte, dass der Orden entstehe, nach Legende. Und dann fängt es an bis und in der Gemeinschaft selber feiern wir dann am 27. Dezember.
Mhm. Schön. Ja, wie sieht denn das aus, wenn jetzt jemand möchte zu euch in die Gemeinschaft eintreten? Was sind so die Voraussetzungen, Schwester Teresa?
Also sicher ist es wichtig, entweder eine Matura zu haben, gut ist eine Ausbildung zu haben, eine Berufsausbildung fertig. Dann ist auch wichtig, also, ja, das ist sicher das Erste. Dann 21 haben wir jetzt mal als Alter gesetzt, weil wir einfach auch merken, dass es eine Zeit braucht. Auch eine Zeit von der Reife. Was wir auch schauen, ist, dass vorher vielleicht schon ein bisschen ein geistliches Leben geführt worden ist. Also, dass man auch hilft, wenn jemand auch sucht, dass man das ein bisschen unterstützt. Und sieht, ja, wie ist es ihnen auch wichtig, wenn sie jetzt noch nicht da sind. Und Wie lässt man sich vielleicht auch führen von jemandem? Also das ist auch noch wichtig, dass man viel eben darum auch anbietet, geistliche Begleitung entweder bei uns oder dann schon, dass sie auch einen Priester suchen, wo sie sich führen lassen, bis sie dann den Eintritt auch haben, ja, oder sich entscheiden dazu.
Schön, danke vielmals. Ja, Bibelstelle Samuel 1,3-10 hat das Leben von der Schwester Teresa Mohn verändert. Wieso? Das erfahren wir in der Berufungsgeschichte von der Schwester Teresa. Aber vorher hören wir die Worte vom Samuel vom Hörbuch.
Die erste Offenbarung an Samuel. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es, Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und er konnte nicht mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, »Hier bin ich«. Dann lief er zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, »Ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen.« Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, »Samuel.« Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, »Hier bin ich, du hast mich gerufen.« Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht, und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte, rede, Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, rede, denn dein Diener hört.
Ja, und so sind wir jetzt ganz gespannt auf den Ruf Gottes, den Sie verspürt haben, Schwester Teresa. Und ich würde Ihnen jetzt einfach das Wort übergeben.
Ja, eben, wie ich schon gesagt habe, ich bin aufgewachsen in einer Grossfamilie, als jüngste von 11 Kindern. Der Glaube ist in unserer Familie oder unseren Eltern immer auch wichtig gewesen und haben versucht, ihn uns auch weiterzugeben. Eben so der Besuch am Sonntag in der Heiligen Messe wie auch unter der Woche hat so zu unserem Glaubensleben auch gehört und so sind wir auch ein bisschen reingewachsen. Wie auch das Tischgebet oder das Abendgebet ist einfach normal gewesen, so für uns Kinder. In der Schule habe ich immer mehr auch gemerkt, auch im Religionsunterricht, wie wenig eigentlich der Glaube lebt oder praktiziert. Und so bin ich eigentlich immer mehr auch auf die Suche gegangen, auch für Jugendgruppen, ja, wo Menschen auch den Glauben leben. Ich habe gesucht, habe Gleichaltrige gesucht, die das leben oder praktizieren. Für mich war aber auch immer klar, dass ich eigentlich eben heiraten möchte, dass ich selber eine Grossfamilie habe. Für mich ist das Kloster eigentlich nie in Frage gekommen, obwohl ich in der Familie eine Schwester hatte, die im Kloster war und eine, die dann auch in Missionen ist. Und so habe ich aber das nie gedacht, dass das für mich eigentlich auch ein Weg sein könnte, sondern wichtig ist eigentlich, sie für mich in einer Jugendgruppe zuerst einmal mit Gleichaltrig den Glauben zu leben und vielleicht halt so auch eine religiöse Familie zu gründen. Eben, ich habe glücklicherweise in unserer Pfarrei damals das Neokatechum kennengelernt. Das ist, unsere Familie hat dann den Weg auch gemacht und ich habe gelernt eigentlich so, oder können so im Glauben meinen Weg auch zu gehen mit anderen, die gesucht haben, die versucht haben, auch den Glauben in ihrem Leben persönlich umzusetzen. Was für mich immer eine Hilfe und eine Stütze war, ist eigentlich. Und was ich sehr schätze oder gelernt habe, auch im Neokatechumenat, ist, dass die Heilige Schrift mit meinem Leben zu tun hat. Also, dass ich, dass zu mir spricht, das Wort Gottes zu mir spricht, um in mein Leben hin, dass das etwas mit meinem Leben zu tun hat. Und das ist für mich immer wichtiger geworden, dass ich auch mit dem Wort Gottes zusammen an meinen Weg gesucht habe. So bin ich eigentlich gedreht worden in dieser Zeit, von der Schulzeit, von der obligatorischen Schule, dass ich meinen Glauben nicht verloren habe, dass ich vielleicht weiterhin auch im Glauben praktiziert habe. Ich bin dann ins 10. Schuljahr auf Katzis gekommen. Und das hat mir das erste Mal auch die Berufung vom Orden gezeigt. Ordensleben. In dieser Zeit bin ich weg gewesen, bin im Internat gewesen und habe eigentlich vor allem eben gerade durch das Leben der Schwestern das Klosterleben kennengelernt. Sie sind am Morgen immer in die Messe. Dann habe ich mich ihnen angeschlossen. Das ist für mich immer etwas Spezielles gewesen. Das war für mich etwas Neues gewesen, den Tag eigentlich mit der Heiligen Messe anzufangen. Das hat mich sehr fasziniert und hat mir auch sehr viel Kraft gegeben. Wahrscheinlich ist da schon etwas gewachsen von dem Samen von der Berufung, obwohl ich eigentlich noch nicht gedacht habe, das könnte mein Weg sein. Und dann in einer Religionsstunde hat unsere Schwester ihre Berufung erzählt und hat die Geschichte von Samuel genommen. Und als ich das erste Mal gehört habe, ist für mich so nochmal bewusst geworden, ja, könnte ich das sein, dass Gott mich auch ruft, so wie der Samuel gerufen hat. Und wenn er mich ruft, ja, könnte es ja vielleicht auch das Kloster sein. Das sind so die Fragen, die gekommen sind. Und dann hat es eigentlich in mir von einer Klarheit zu einer Unklarheit geworden, weil es plötzlich zwei Wege hat. Und da habe ich angefangen zu suchen und ringen, auch weil ich plötzlich auch nicht mehr gewusst habe, was für ein Ziel soll ich anstreben. Ja, ich habe das 10. Schuljahr beendet in Katzis und bin in die Ausbildung gegangen. Ich habe aber immer den Kontakt zu Katzis eigentlich behalten. Ich habe dann nach einem Jahr die erste Ausbildung abgebrochen. Und das war für mich eigentlich ein Einbruch gewesen in meinem Leben. Also es war für mich nicht einfach gewesen, weil das mein Traumberuf gewesen wäre, den ich machen wollte. Ja, für mich ist eine Art der Welt auch zusammengebrochen. Und Gott hat mich in dieser Zeit wirklich geführt, durch die Zeit, wo ich auch zum Teil nicht mehr, wirklich nicht mehr beten konnte. Ich bin nur noch in die Kirche, weil ich gewusst habe, er ist dort, aber selber für mich keine Zukunft gesehen habe. Und ja, gerungen in dieser Zeit auch, was ist der Weg für mich, auch weil es mir auch bewusst war, ist, ich will zuerst einen Beruf machen, ich will zuerst eine Ausbildung machen, bevor ich überhaupt einen anderen Weg kann gehen. Ja, ich habe dann eine Ausbildung nochmal angefangen, während der Ausbildungszeit immer auch weiter gesucht, was will Gott von mir. Vor allem auch am Ende von der Ausbildung habe ich dann einmal Exerzitien gemacht, auch wo wir da in Katzis angeboten haben für Junge. Und gerade in dieser Zeit ist für mich auch immer mehr auch die Frage gekommen, ja, gehe ich auch jetzt eine Beziehung ein? Oder will Gott, dass ich ins Kloster gehe? Also mit dieser Frage bin ich eigentlich auch in die Zeit von der Stille und von diesen Exerzitien gegangen und habe auch gerungen, weil ich habe wirklich gesagt, zeig du mir, was der Wille Gottes ist, weil ich sehe es nicht. Und in diesen Exerzitien ist auch von einem Priester begleitet worden, der eigentlich gar nichts gewusst hat von meinem Ringen, von meinem Suchen. Und er bringt wieder die Geschichte von Samuel, von dieser Lesung an einem Tag. Und für mich ist da plötzlich bewusst, also klar gewesen, ja, der Herr ruft mich eigentlich für das gottgeweihte Leben, also für das Kloster. Das war für mich irgendwie die Antwort gewesen. Und so habe ich auch nicht mehr nach dieser Beziehung, also ich hatte eigentlich ja, eine Beziehung in Aussicht gehabt, aber ich habe dann da auch nicht mehr weiter gesucht und habe dann wirklich auch gesucht, welche Gemeinschaft, welche Orte hat er oder welche Orte ist es, wo ich mein Leben drin vorstellen könnte. Bei verschiedenen Orten besuchen, also Karmeliten habe ich mal 2 Wochen besucht und gesehen, dass es nichts ist für mich. Ja, auch andere Gemeinschaften so, auch immer wieder hellhörig waren, auch von Schönstadt über, auch Franziskaner sind für mich nie eine Frage eigentlich. Aber einfach die Gemeinschaften, die an mich angekommen sind, habe ich einfach mal angefangen zu schauen, könnte das etwas sein, und habe immer irgendwie gefunden, nein, das ist es nicht, und immer mehr gedacht, ich glaube, dass es Katzis ist. Also habe ich immer mehr angezogen gefühlt von der Gemeinschaft hier in Katzis. Wo sie dann auch immer mehr einmal den Kontakt auch unterbrochen haben, weil ich habe wirklich wollen wissen, ja, ist es einfach, weil ich sie kenne, oder ist es mehr. Und wir haben dann auch eine Zeit lang einen Unterbruch gemacht mit der Beziehung da. Und habe mich irgendwie dann, je länger, je mehr gewusst, nein, es ist der Ort da oben. Es ist, ja, eben auch gerade das Leben mit dem Wort Gottes, das Verkünden vom Wort Gottes der Welt, das ist für mich vielleicht auch schon vertraut gewesen. Und auch etwas vom Katechumenat, und wo ich gesagt habe, das möchte ich mehr leben, also möchte ich ganz in mein Leben, in meinem Leben verwirklichen, die Verkündigung vom Wort Gottes, von Gott an dieser Welt, oder Gott an dieser Welt bringen, in dieser Form. Und habe dann aber nach der Ausbildung noch geschafft auf dem Beruf. Und da ich gerade in ein Geschäft gekommen bin, das ganz neu eröffnet worden ist, hat es sich ergeben, dass es nach 10 Monaten zuerst uns mal der Lohn gekürzt worden ist und wir irgendwie gewusst haben, es läuft nicht, das Geschäft, wie es sollte. Und nach einem Jahr haben sie dann gesagt, ja, wir müssen Leute entlassen. Und für mich ist da auch nochmal die Frage, ist das das Wort Gottes, das zu mir spricht. Weil ich habe gewusst, wenn ich mich jetzt entscheide, kann das auch jemandem den Arbeitsplatz erhalten. Das war für mich irgendwie auch nochmal gewesen, weil ich habe gewusst, also immer möchte ich nicht auf diesem Beruf arbeiten. Und habe es wirklich auch in mein Gebet reingenommen, vor allem am Abend. Ich kann mich noch erinnern, habe ich gefragt, jetzt muss ich eine Antwort wissen von dir, weil ich kann nicht mehr, ich will auch nicht länger warten oder ich will ja, die Entscheidung können treffen oder den Weg können gehen, den du für mich bestimmt hast. Und habe ein Bibelwort aufgeschlagen und dann ist das vom Jüngling gekommen, der zu Jesus gegangen ist und hat gesagt, was muss ich tun, für das ewige Leben zu gewinnen. Und wo Jesus ihm eben dann auch Gebote aufzählt und sagt, ja, das musst du machen, um glücklich werden oder um das ewige Leben erlangen. Und wo der Jüngling dann auch sagt, das habe ich alles gemacht und denke, das habe ich auch können sagen, ja, ich habe versucht, den Glauben zu leben, ich bin in die Kirche, ich habe also die Messe besucht, ich habe die Sakramente, sind mir wichtig gewesen, die Buß, Sakrament, Kommunion und ja, das kann ich ja sagen, habe ich versucht zu leben auch und habe gewusst, es fehlt mir noch etwas, dass ich glücklich werde und das sagt ja der Jesus sagt dann ja ihm, geh, verlass alles, verkauf alles, gib es den Armen und folge mir nach. Und das war für mich eigentlich der Ruf gewesen. Also wäre für mich auch bewusst worden, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es vielleicht nachher nicht mehr und gehe traurig weg. Und da ist mir's, habe ich gewagt, einen Schritt zu tun. Dann auch gesagt, jetzt mache ich den Schritt auch in die Gemeinschaft, ins Kloster, auf Katzis. Definitiv. Und das ist für mich immer mehr auch zu einer Freude geworden, wo auch außerhalb im Arbeitsbereich auch haben sie mich oft gefragt, ja, ob ich verliebt sei. Und ich kann immer wieder müssen sagen, ja, ich gehe ins Kloster. Also ich bin glücklich gewesen. Also es hat ausgestrahlt und es hat mich immer wieder auch gefreut und bestärkt. Und da habe ich den Schritt dann auch da am 31. Mai 2004. Und ich muss sagen, das ist für mich die richtige Entscheidung gewesen. Und Gott hat mich da geführt. Also, dass ich auch immer wieder gemerkt habe, das ist nicht aus meiner Kraft, sondern das hat er gemacht und er hat mich den Weg geführt.
Wunderschön, da sind Sie wirklich sehr stark geführt worden. Schwester Teresa, ich möchte gerne das Lied einspielen von der Dominikanerin Par les yeux. Und da tut die Schwester Maria Harfe spielen und die Schwester Agathe ist Chorleiterin. Wir sind heute im Gespräch mit der Schwester Teresa Mohn vom Kloster Gatzis. Herzlich willkommen bei Radio Maria.
Ja, grüezi, Frau Marti. Ich hätte eine Frage, Schwester Teresa. Guten Tag, Schwester Teresa.
Guten Tag.
Ganz herzlichen Dank für das wunderschöne Zeugnis, das Sie hier abgelegt haben. Und dann habe ich eine Frage. Benediktinerinnen und Benediktiner, die leben ja nach der sogenannten Benediktzügel. Gibt es bei den Dominikanern auch eine vergleichbare Ordensregel? Und wenn ja, was ist das Spezifische von der Ordensregel von den Dominikanerinnen?
Der Dominikus, bevor er einen eigenen Orden gegründet hat, ist er bei den Augustiner Chorherren eingetreten. Und so hat er bei der Neugründung nicht mehr wieder... Der Franziskus hat noch eine eigene Regel dürfen, übernehmen, weil die sind in der gleichen Zeit gewesen. Und der Dominikus hat nicht mehr dürfen. Also nachher hat irgendwann der Papst Honorius, glaube der Dritte, gesagt, es hat so viel Gemeinschaft und neue Regeln, dass er nicht mehr will, dass es neue Regeln gibt, sondern der Dominikus hat mir seine Regeln übernehmen und weil er vertraut war mit den Augustiner-Regeln, hat er die Augustinus-Regeln übernommen, weil die ist ziemlich weit gefasst, also er hat ziemlich viel auch können selber noch dazu beifügen, also was ihm wichtig war für die Verkündigung und es ist ja, so haben wir die Augustinus-Regeln, wo sicher auch Gemeinschaftsleben auch nochmal hervorruft. Also der Augustin sagt, dass Gemeinschaft ein Herz und eine Seele sollen sein.
Ja.
Ja, von dem her leben wir nach der Augustinus-Regeln und haben selber Konstitutionen oder zugefügt. Also das muss jede Gemeinschaft dann auch noch selber, für dass es angepasst ist auch, ja. Aber wir leben nach der Augustinus-Regeln, genau.
Ja, ja. Hat der Dominikus selber noch viele Schriften hinterlassen?
Das ist eben der Dominikus, man sagt, der Dominikus hat sich ganz hinter das Evangelium gestellt. Also man hat einen Brief von ihm, den er mal an einer Gemeinschaft oder an einer Oberin geschrieben hat. Aber viel findet man vom Dominikus selber eben nicht. Also er war sehr ein Verborgener gewesen.
Ja, ja.
Und darum sagt man immer, wenn man den Dominikus suchen will, muss man das Evangelium lesen. Bei sich hat er auch immer das Matthäus-Evangelium mitgetragen und Paulusbrief. Das war für ihn das, was ihm am wichtigsten war. Und darum ist es für uns nicht immer einfach, weil eben der Franziskus hat sehr vieles hinterlassen. Selber. Auch seine eigene Schrift, aber beim Dominikus ist gerade das Gegenteil.
Ja, ja. Im Grunde noch lange ja eigentlich das Evangelium und das Neue Testament, Paulus, das längert ja eigentlich im Grunde genommen.
Ja, das zeigt sehr vieles aus, ja.
Ja. Gut, danke vielmals für die Beantwortung von dieser Frage. Alles Gute, Schwester Teresa.
Danke,
schönen Tag. Ja, wir sind heute im Gespräch mit der Schwester Teresa Mohn und sie hat uns ihre Berufung anvertraut, die schön war. Jetzt, Schwester Teresa, ich denke mir, es gibt sicher auch Schwierigkeiten im Klosterleben, also wenn man so in der Gemeinschaft zusammen ist. Wie sehen Sie das und was sind das für Schwierigkeiten?
Ich denke, die Herausforderung ist sicher, man wählt niemand aus, der kommt. Also wenn man kommt, weiss man ja nicht, wer alles da ist oder was auf uns einen wartet. Ich denke, das sind auch ähnliche Schwierigkeiten wie den normalen Familien auch, dass es einfach auch Konflikt gibt oder Auseinandersetzungen, also so sagen, dass man nicht gleicher Meinung ist oder und da auch immer wieder einen neuen Weg zu suchen und was ich auch immer wieder merken ist, die Herausforderung vom Alltag mit dem Gebet auch immer wieder den Kampf zu kämpfen, dass man sich die Zeit nimmt, dass man weiss, für was lebe ich das, für wer habe ich, oder mit wem gehe ich den Weg. Es ist nicht dass ich jetzt frei bin für die Arbeit mehr, sondern dass ich frei bin für ihn und dass ich die Zeit mir auch immer wieder den Kampf auf mich nehme und die Beziehung mit ihm pflege. Das ist für uns sicher das Wichtigste, sonst kann ich auch beruflich gar nicht mehr leben. Und eben auch die Verschiedenheit, also ich meine, wir sind eine grosse Gemeinschaft, wir leben eng aufeinander und auch denke ich, das gibt immer wieder auch Auseinandersetzungen, die ich merke, aber auch, wenn man sich denen stellt und nicht immer ausweicht, dass man auch daran reift und wächst. Das ist dann das andere wieder. Aber mir auch immer wieder bewusst zu werden, Nachfolge Christi hat auch mit dem Kreuz zu tun, geht durchs Kreuz und sonst gibt es kein neues Leben. Das ist mir immer wieder auch, wo ich mir selber immer wieder auch muss bewusst werden, dass es nicht durch den Tod geht.
Mhm.
Ohne Tod kommt man nicht zum neuen Leben, sozusagen.
Danke, Schwester Teresa. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Herausforderungen in der Gemeinschaft, also vom Leben im Kloster geredet. Ich denke mir, es gibt aber sehr viel Freude auch. Wie sehen Sie das, Schwester Teresa?
Also für mich ist es auch immer wieder schön, im Gemeinschaftsleben erfahren, dass man unterstützt wird, gegenseitig einander unterstützt, hilft, wo man kann, und dass man die Hilfe selber auch erfahren darf, aber auch weiss, ja, ich bin auch da, um mein dazu zu tun. Und ja, eigentlich das allgemeine Gemeinschaftsleben ist immer wieder auch eine Freude. Also wir dürfen immer wieder viel Freude und Stärke auch erfahren, gerade durch Gemeinschaft, wo vielleicht auch im Miteinander austauschen ist, aber auch miteinander vielleicht auch mal locker kann spielen oder fröhlich sein, auch gerade jetzt in den Rekreationen vom Sonntag, wo ich denke, ja, das ist etwas Schönes, dass man eine Gemeinschaft hat, darf haben. Gemeinsam das Gebet natürlich ist ein Streit, also dass man nicht allein muss, ist sicher etwas, was tragend ist und Gemeinschaft auch immer gemeinsam die Eucharistie feiern jeden Tag, wo man miteinander das Wort Gottes teilt und weiss eigentlich, dass in jedem Christus gegenwärtig ist. Das ist für mich immer wieder auch eine Stärkung, den Weg auch wieder weiterzugehen, versuchen, den anderen zu verstehen, zu lernen, um auch selber weiterzuwerden.
Mhm. Das Gebet diktiert eigentlich den Tag bei euch, wo in der Klausur lebt, und ihr habt noch zusätzliche Aufgaben, die ich wahrnehmen muss. Und ja, man ist wahrscheinlich sehr stark ausgelastet zeitlich. Gibt es denn noch Zeit, dass man ein Hobby ausführen kann? Und wenn ja, haben Sie so etwas noch?
Ja, für uns selber auch ist es wichtig, dass wir, gerade weil alles im Kloster innen ist, dass man auch wieder zwischendurch einmal rausgeht. Gerade der Rosenkranz auch vielleicht mal in der Natur rausbettet. Dass man ja so auch nicht immer drinnen ist. Das ist sehr wichtig. Und bei mir ist es meistens auch, wenn ich mal kann, gehe ich vielleicht auch mal Velo fahren. Das geht bei uns sehr gut. Wandern ist natürlich auch etwas, was du gut kannst bei uns in Katzis. Schöne Wanderwege. Und für mich ist es auch, wenn ich in die Ferien gehe, Familie besuche. Also bei uns ist auch, wir haben auch die Möglichkeit, im Jahr ein paar Tage in die Ferien zu gehen. Was für uns auch immer wieder sehr erholsam ist und wo ich auch immer wieder merke, dass wir mit neuer Kraft auch in die Gemeinschaft zurück.
Wenn Sie aufs Velo gehen oder irgendwo auf einen Berg aufsteigen, gehen Sie dann mit dem Habit oder tragen Sie dann Wanderkleider oder Velokleider?
Wir haben eigentlich entschlossen, in der Ordenstracht zu bleiben. Wir haben einfach einen Arbeitsschoss. Und so gehe ich meistens auch mit deren auch wandern und Velo fahren, was sehr gut gegangen ist bis jetzt, habe ich ein Problem gehabt. Ja, und man ist halt immer erkennbar, als was man ist. Also die Leute schauen einem an, reden einem auch an. Man macht eigentlich immer wieder positive Erfahrungen, weil man dann mit den Leuten ins Gespräch kommt.
Und wie ist das? Wie erkenne ich jetzt die Schwester Teresa auf dem Velo? Wie kleidet ihr euch? Wie sieht der Habit aus?
Ja, wir haben einfach ich habe eine weisse Chance an. Eine Arbeitschance. Den Habit tragen wir wirklich, wenn wir unterwegs sind, zu Fuss. Und einen Schleier, den tragen wir auch immer. Vielleicht ist es noch das Merkmal, dass der Rosenkranz am Lenkrad hängt, weil ich den auch auf dem Velo bette manchmal.
Das geht am Lenkrad?
Ja, ich habe es immer wieder versucht.
Schön, schön. Ja, Schwester Teresa, habe ich etwas nicht angesprochen, wo Sie denken, wo wichtig wäre, da im Rahmen des Interviews, dass das noch erwähnt würde?
Ich denke immer, wichtig ist für mich oder für das Wort Gottes wieder unter die Menschen kommt, das haben wir das Wort schon gesagt. Aber ja, es ist, ich merke, wie mich das einfach immer wieder auch neu belebt und mir immer wieder muss sagen, es ist nicht alt, sondern es hat mit meinem Leben zu tun. Das macht das Leben eigentlich interessant, weil es mich immer wieder herausfordert, hörend zu werden auf das, was Gott uns, dass wir Werkzeug Gottes dürfen werden in dieser Welt.
Schön. Danke vielmals, Schwester Teresa. Danke für Ihre Zeit und dass Sie uns einen Einblick ins Leben ermöglicht haben. Ja, das war sehr schön gewesen. Jetzt sehe ich gerade, es läutet noch jemand an und ich möchte eigentlich nur den Anruf entgegennehmen. Herzlich willkommen bei Radio Maria.
Ich hätte gerne gefragt, was Sie... Sie haben ja dann noch einen Beruf gelernt und was Sie jetzt machen, ob Sie dort sich auch dann noch weitergebildet haben oder ob Sie das auch zu Ihrem Alltag gehört, dass Sie sich dann für die Aufgaben, die Sie jetzt wahrnehmen, noch weiterbilden können?
Also für uns da in der Gemeinschaft ist immer sehr wichtig, was unsere Fähigkeiten sind. Also da schauen wir schon auch drauf. Und ich habe nicht während der Klosterausbildung selber nochmal eine Ausbildung machen als Fachfrau Hauswirtschaft, um auch im Gasthaus können dann da tätig zu sein. Und jetzt, wo ich auch immer mehr merke, dass mir das Anliegen auch von den Jugendlichen da am Herzen liegt, oder wo ich merke, das macht mir auch Freude, dass ich auch immer mehr so Kurse, wo Ordensleute anbieten, zu besuchen. Und das ist für mich ein Geschenk auch.
Danke vielmals für die Antwort und alles Gute. Wiederhören.
Danke, ade, Frau Fehr.
Ade, merci.
Danke. Ja, jetzt sind wir zurück und ja, wie gesagt, ich möchte mich ganz herzlich bedanken vom ganzen Radio Maria Team und ich wünsche Ihnen weiterhin reichen Gottessegen und natürlich auch der Gemeinschaft. Danke vielmals, Schwester Teresa.
Danke auch.
Danke vielmals.